Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Ist Gott ein bösartiger Tyrann? Der Titel ist gestohlen, ja, muss man gleich vorneweg sagen. Johann Hesse hat schon mal für uns in der Handreichung, haben wir schon mal einen Artikel von ihm, da ist das ganz ähnlich formuliert gewesen. Ist aber ein schöner, griffiger Titel. Es geht um das Thema Gewalt in der Bibel. Wer die Bibel liest, stößt immer wieder auf Passagen und Ereignisse, die uns erschrecken. Da ist von Gewaltakten und Bestrafungen die Rede. Da werden Brutalitäten geschildert, die uns verstören. Kein Wunder, dass Atheisten Gott für einen launisch boshaften Tyrannen halten. Zum Beispiel Richard Dawkins, dieser englische Philosoph, hat sich darüber reichlich ausgelassen. Ja, ein bösartiger, launischer Tyrann. Auch gestandenen Christen machen manche Texte durchaus zu schaffen. Das soll nicht geleugnet werden. Ich will mal drei Beispiele anführen am Anfang und in die entsprechenden Texte mal hineinlesen. Das erste ist die Geschichte vom goldenen Kalb in 2. Mose 32. Wir kennen das aus der biblischen Geschichte. Die Israeliten kommen aus Ägypten, kommen an den Berg Sinai und lagern dort. Und Gott gibt ihnen die 10 Gebote, gibt ihnen sein Gesetz und so weiter und so fort. Und dann, während Mose noch auf dem Berg ist und dort oben die Ausführungsbestimmungen zu den 10 Geboten sozusagen bekommt, wo das alles noch etwas näher ausgeführt ist, da wird es den Leuten zu lang, wird es Aaron zu lang. Und sie bitten Aaron, dass er ihnen ein goldenes Kalb, ein Stierbild, wie es die Ägypter verehrten, machen sollte, dass sie damit ihren Gott verehren. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos, also ungehorsam geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen, zum Gespött ihrer Widersacher, trat er an das Tor des Lagers und rief: "Her zu mir, wer zum Herrn gehört." Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Und er sprach zu ihnen: "So spricht der Herr, der Gott Israels: Ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten." Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte, und es fielen an dem Tag vom Volk Israel 3000 Mann. Da sprach Mose: "Füllt eure Hände zum Dienst für den Herrn, denn ein jeder ist wieder seinen Sohn und Bruder gewesen, damit euch heute der Segen gegeben werde." Das Ende der Geschichte vom goldenen Kalb. Nächstes Beispiel, die sogenannte Rotte Korach. In 4. Mose 16, eine Rotte, kennt man heutzutage eigentlich bloß noch beim Militär wahrscheinlich. Das ist eine kleine Gruppe von Menschen, eine Rotte. Und Korach ist der Familienvater dieser Gruppe gewesen. In 4. Mose 16 lesen wir: "Und Mose sprach: Daran sollt ihr merken, dass mich der Herr gesandt hat, alle diese Werke zu tun, und dass ich sie nicht tue aus meinem eigenen Herzen." Das war nämlich der Vorwurf gewesen, das war ein Putschversuch gegen Mose, dass die gesagt haben, Datan und Abiram, wir können das auch. Wieso ist Mose, maßt sich Mose an, hier alleine mit Gott zu reden und den Gottesdienst zu halten? Das können wir auch. Und da sagt er, dass ihr seht, dass ich nicht das von mir aus tue und aus eigenem Herzen. Werden sie, nämlich die Korachiten, sterben, wie alle Menschen sterben und heimgesucht, wie alle Menschen heimgesucht werden? So hat mich der Herr nicht gesandt. Wird aber der Herr etwas Neues schaffen, dass die Erde ihren Mund auftut und verschlingt sie mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunter zu den Toten fahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben." Und als er alle diese Worte beendet hatte, da zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korach gehörten, und mit all ihrer Habe, und sie fuhren lebendig zu den Toten hinunter mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu, und sie kamen um, mitten aus der Gemeinde heraus. Die Rotte Korach. Die Erde tut sich auf und verschlingt sie. Und das dritte Beispiel ist der König Saul. 1. Samuel 15. Diese berühmte Geschichte, wo Sauls Verwerfung geschildert wird, die hat einen Anlass, hat einen Anstoß, wodurch das zustande kommt. Das ist dieser Kriegszug gegen die Amalekiter. Samuel antwortete aber Saul und sprach, was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete Saul, halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Und er sprach, sag an. Samuel sprach, ist nicht so, obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels. Denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Saul antwortete Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr gesandt hat, und habe Agag, den König der Amalekiter, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde, wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist in Israel. Die Geschichte von Saul und seiner Verwerfung. Drei Beispiele. Man könnte hier weitere Beispiele anführen. Etwa Elisa, 2. Könige 2, der, als er verspottet wird, von einer Gruppe von Kindern als Kahlkopf verspottet wird, dann lässt er es zu, dass Bären diese Kinder zerreißen. Oder das Gottesgericht am Baal Peor, 4. Mose 25, wo 24.000 Israeliten sterben müssen, weil sie Götzendienst getrieben haben, zusammen mit den Moabitern, durch deren Gebiet sie ziehen wollten und die Moabiter sie zu diesem Götzendienst verführt haben. Oder Elia, der Prophet, der nach dem großen Gottesurteil auf dem Berg Karmel, ihr könnt nicht auf beiden Seiten hinken, sagt er ihnen, der dann eigenhändig das Urteil an den 400 Baalspriestern vollstreckt, indem er sie umbringt. Brutale, gewaltvolle Geschichten. Wie gesagt, man kann einige Beispiele dafür finden in der Bibel. Das alles macht die Sache nicht besser. Wir haben ein Problem mit solchen Gewaltexzessen. Wie passen sie zu dem, was wir aus dem Neuen Testament wissen, wo der Herr Christus selbst zu Petrus sagt, steck dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Wie passen diese Gewalttaten zu dem Gebot Jesu, dass wir unsere Feinde lieben sollen? Das ist die Geschichte von der Verwerfung Sauls nochmal. Es gibt verschiedene Auswege, die gesucht worden sind, um als Christ mit solchen Texten in der Bibel fertig zu werden. Verschiedene Auswege, ich will zwei oder drei nennen. Der erste Ausweg, den man gesucht hat, ist der, dass man diese Texte einfach ignoriert, dass man sie ausblendet. Man übergeht sie peinlich bei der Bibellese, kann man bei diesen Bibellesereien oft beobachten, dass solche Texte ausgespart werden, und klammert sich an den guten Gott im Himmel, der keinem böse sein kann. Dann beschweren sich etwa Eltern, wie auf diesem Bild, ein nackter Mann, blutend am Kreuz. Wie kann ich das meinem Kind zumuten? Das ist eine Katastrophe, ja. Da bekommt mein Kind Albträume davon. Und dann sieht man sehr schön auf dieser Karikatur, wie dann im Hintergrund der Sohn, was der sich währenddessen im Fernsehen anguckt. Das ist nicht weniger gewaltsam. Aber das gibt es tatsächlich. Ich erlebe das in der christlichen Buchhandlung, habe ich das schon erlebt, dass also Muttis in den Laden kommen, eine Kinderbibel kaufen wollen und wir haben da so 15 bis 20 verschiedene Ausgaben da, wo man was aussuchen kann. Und dann schlägt die Mutti auf, Passionsgeschichte, und guckt nach, ob da ein Bild von der Kreuzigung drin ist. Und wenn ein Bild von der Kreuzigung drin ist, schlägt sie wieder zu und sagt, das kann ich meinem Kind nicht zumuten. Also, bitte eine Kinderbibel, wo keine Kreuzigung dargestellt ist. Man spart es einfach aus, man ignoriert es. Es gibt Atheisten, die sagen, viele Christen, die ihre Bibel so hoch loben, haben sie wahrscheinlich noch nie ganz gelesen. Sonst hätten sie eigentlich solche Stellen finden müssen und merken müssen, was da alles drin steht in ihrer Bibel. Eine Möglichkeit, eigentlich kein Weg, den man gehen kann. Die zweite Möglichkeit ist die, dass man einen Keil zwischen das Alte und das Neue Testament treibt. Das geschieht, wenn behauptet wird, dass im Alten Testament sei Gott der zornige und böse Gott, im Neuen Testament sei er dagegen gut und lieb. Solche Versuche hat es zu allen Zeiten gegeben, nicht erst heute. Schon im 2. Jahrhundert wollte ein gewisser Herr Marzion das Alte Testament aus der Bibel herausschneiden, weil es ihm zu brutal war, ja, und er mit diesem bösen, zornigen Gott nichts zu tun haben wollte. Er merkte allerdings bald, dass es auch im Neuen Testament nicht wenige Stellen gibt, die vom zornigen Gott reden, und musste dann auch dort einiges aussortieren. Die alte Kirche hat dieses Modell als einen Irrweg verworfen. Jesus selbst kündigt an, dass es den Leuten von Sodom und Gomorra am Tag des Gerichts erträglicher ergehen wird als dieser Stadt, die ihn ablehnte. Oder über seine Lieblingsstadt Kapernaum sagte er, du wirst bis zum Himmel erhoben werden, du wirst bis zur Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen werden, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Und das Doppelgebot der Liebe, in dem Jesus das ganze Gesetz zusammenfasst, Matthäus 22, du sollst Gott lieben, deinen Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst, das findet sich schon im Alten Testament, da wird das Alte Testament von Jesus zitiert. In 3. Mose 19. Gott über alle Dinge lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Wenn man diese Irrwege vermeiden will, dann sollte man die Äußerungen der Bibel zum Thema Gewalt ernst nehmen und versuchen, sie richtig einzuordnen. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Es geht um Fehlurteile und Missverständnisse, die da immer wieder auftauchen, über die man reden muss. Das erste ist, dass man diese Stellen, diese Zitate im Zusammenhang lesen muss. Man muss schauen, in welchem Zusammenhang das gesagt ist. Ein ganz berühmtes Beispiel dafür, was gern zitiert wird, um den inhumanen Geist, vor allem des Alten Testamentes, zu beweisen, ist der Spruch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er steht in den Gesetzesvorschriften, die Gott dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hat. 2. Mose 21. Da geht es, wie der Zusammenhang zeigt, gar nicht so sehr um besonders brutale Strafen und Vergeltung, sondern um die Verhältnismäßigkeit der Strafen. Um das sogenannte Jus Talionis, wie das die Lateiner genannt haben. Die Verhältnismäßigkeit. Im Gegensatz zur ausufernden Blutrache, die damals weit verbreitet war, wenn du einen erschlagen hast aus meiner Familie, dann erschlage ich zwei aus deiner Familie und dann erschlagen wir vier aus deiner Familie und so steigert sich das, ne? Und wird endlos diese Spirale der Blutrache. Im Gegensatz dazu wird hier eingeschränkt und die Strafe auf ein angemessenes Maß beschränkt. Das ist, wie heute selbst Jurastudenten lernen, ein großer Schritt in Richtung eines humanen Strafrechts. Ja, das kriegen die Jurastudenten heute im Studium zu hören, dass gesagt wird, das ist ein Schritt zum humanen Strafrecht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eine entsprechende Strafe und nicht uferlose Rache oder Lynchjustiz. Oft wird auch angeführt, was Jesus in Matthäus 18, 8 sagt, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände und zwei Füße hast und wirst ins ewige Feuer geworfen. Das ist alles andere als eine Aufforderung zur Selbstverstümmelung. Auch hier hilft es, den Zusammenhang der Stelle zu beachten. Es geht da um den Abfall vom Glauben, zu dem wir uns durch nichts verführen lassen sollen. Jesus bringt das zugespitzt auf den Punkt. Es ist besser, mit einer Hand in den Himmel zu kommen, als mit zwei Händen in die Hölle. Ähnlich verhält es sich mit Jesu Wort Matthäus 10, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Auch bei diesem Jesuswort geht es nicht darum, dass sich die Familienmitglieder gegenseitig massakrieren sollen. Das würde nicht zu dem Wort Jesu passen, steck dein Schwert in die Seite, wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Jesus benutzt hier vielmehr ein drastisches Bild, um deutlich zu machen, dass seine Botschaft nicht von allen angenommen werden wird und es dadurch auch zu Konflikten in den Familien kommen wird. Erste Sache, auf die man achten muss, um kein Fehlurteil zu fällen, man muss den Zusammenhang der Stelle beachten, hatten wir gesehen. Das zweite ist, es gibt unterschiedliche Sensibilitäten. Zu beachten ist, dass sich die Mentalitäten im Laufe der Zeit ändern. Heutzutage ist Mentalität ein sehr beliebtes, in der Forschung beliebtes Objekt. Mentalität ist eine bestimmte Art zu denken und zu fühlen. Die heutige Geschichtsforschung zum Beispiel befasst sich ausführlich mit den sich verändernden Mentalitäten. Es gibt eine regelrechte Mentalitätsforschung. Die Mentalitäten ändern sich, die Empfindlichkeiten, die Sensibilitäten. Was wir heute als unmenschlich und unerträglich empfinden, galt zu anderen Zeiten als ganz normal. Bis in die 1950er Jahre gehörte es beispielsweise in der Kindererziehung zur letzten Konsequenz, dass es auch mal eine körperliche Ermahnung geben konnte. In Form von Schlägen natürlich. Heute ist sowas absolut verpönt, ja, strafbar. Es steht jetzt sogar im Grundgesetz, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr schlagen dürfen. Ja. Das ist eine spezielle Frage, über die können wir bei Gelegenheit mal reden. Zum Thema Erziehung hätte ich auch mal noch was anzubieten, wie das heutzutage zu verstehen ist und wie man da als Christ leben kann. Noch vor 500 Jahren standen sich im Krieg Soldaten Auge in Auge gegenüber und mussten ihren Gegner mit ihrem Schwert oder ihrem Speer ausschalten. Ob es viel humaner ist, wenn heute aus großer Entfernung geschossen wird oder gar durch ferngezündete Bomben oder Drohnen hunderte Menschen umgebracht werden, das darf geflissentlich bezweifelt werden. Damals musste man dem Gegner ins Auge schauen, wenn man ihm das Schwert in den Leib gerammt hat. Zu alttestamentlicher Zeit war es an der Tagesordnung, dass die Kriegsgefangenen samt ihren Familien als Sklaven verkauft wurden. Im alten Ägypten und Assyrien war es üblich, dass man die Todesstrafe durch Pfählen vollstreckt hat. Das ist auf dem ganz linken Bild zu sehen. Das ist so ein Relief, ist ein bisschen schlecht vielleicht zu erkennen, aber wenn man weiß, worum es geht, sieht man das. Da werden Menschen auf einen Pfahl gesetzt, ja, oder ein Pfahl hier vorne reingespießt, manchmal wurde auch direkt oben drauf gesetzt und rutschte dann so langsam runter. Das ist eine fürchterliche Art und Weise, Menschen umzubringen, ja, zu pfählen. Das haben die Assyrer gerne gemacht und auch die Ägypter. Die bei den Römern verbreitete Hinrichtungsart der Kreuzigung wirkt im Vergleich dazu fast human. Die assyrischen Großkönige ließen bei ihren Eroberungszügen an den Straßenkreuzungen die Schädel ihrer erschlagenen Feinde als Pyramiden aufschichten, um ihre Gegner damit abzuschrecken. Doch bevor wir über solche Brutalitäten den Kopf schütteln, sollten wir uns die Skelettberge in Erinnerung rufen, die in den Vernichtungslagern des NS-Staates mitten im 20. Jahrhundert angelegt worden sind. Wenn im Alten Testament das Volk Israel mit den Mitteln und im Stil seiner Zeit Krieg führte, sollte uns das nicht verwundern. Wir haben wenig Grund, uns nur voller Abscheu von solchen Grausamkeiten abzuwenden. Dies gilt gerade auch im Blick darauf, dass in unserem Land jedes Jahr mehr als 100.000 ungeborene Kinder auf brutalste Weise umgebracht werden, ohne dass das jemand zur Kenntnis nimmt oder die meisten Menschen. Das ist dies. Sensibilitäten sind unterschiedlich. Das Zweite, das Dritte ist, der dritte Fehler, den man machen kann, es wird behauptet, der Monotheismus ist an der ganzen Gewalt schuld. Im Jahr 2018 hat der Ägyptologe Jan Assmann mit seiner Frau Aleida zusammen den großen Preis des deutschen Buchhandels erhalten und sich in einer öffentlichen Festrede dafür bedankt. Jan Assmann ist in den letzten Jahren dadurch bekannt geworden, dass er die These aufgestellt hat, die monotheistischen Religionen seien die Ursache für die zunehmende Gewalt unter den Menschen. Grob gesagt, habe der absolute Anspruch, den einzig wahren Gott zu kennen, in den monotheistischen Religionen des Judentums, Christentums und Islam dazu geführt, dass die Menschen mit Mord und Totschlag übereinander hergefallen sind. Wenn man nur einen Gott gelten lässt, müsse das zur Gewalt gegen Andersdenkende führen. Vorher habe man im Polytheismus sehr tolerant und friedlich miteinander zusammengelebt. Eine These vom Herrn Assmann. Der Martin Hoffmann hat beim Seminartag vor 3-4 Jahren mal einen Vortrag über diese Theorien vom Herrn Assmann gehalten. Das ist lesenswert. Kann man sich jederzeit bei ihm geben lassen oder schicken lassen. Inzwischen hat Assmann manches zurücknehmen müssen. Historiker haben ihm vehement widersprochen und gezeigt, dass es selbst bei den sogenannten Naturreligionen und Polytheisten nicht an Gewalt gemangelt hat. Diese ist in vorgeschichtlicher Zeit nur wenig dokumentierbar. Assmanns These beruht auf einem konstruierten Evolutionsmodell der Religionen. Dieses Modell besagt, dass es eine allmähliche Höherentwicklung, wie überall, gegeben haben soll, eine Evolution nach oben hin, dass aus den primitiven Naturreligionen sich über eine Vielgötterei, den Polytheismus, sich dann nach und nach der Glaube an einen Gott herausgebildet hat, der Monotheismus. Das ist ein Modell, ein logisches Modell, ja, aber es entspricht leider nicht der Wirklichkeit, sondern man kann da Wellenbewegungen feststellen. Wenn man sich das genau anschaut, das haben die Historiker dem Herrn Assmann ins Stammbuch geschrieben. Ein viertes Beispiel für Missverständnisse, was man ausschließen sollte, das ist das letzte Beispiel, die Gewaltlosigkeit als eine Illusion, die man sich macht. Man bildet sich ein, ohne Gewalt leben zu können. Viele Menschen gehen heute davon aus, dass es möglich sein sollte, dauerhaften Frieden unter den Menschen zu schaffen und damit jeder Form von Gewalt den Boden zu entziehen. Dieses pazifistische Weltbild, wie man das nennt, beruht auf der Illusion, dass der Mensch in seinem Kern gut ist und nur durch schädliche Umwelteinflüsse verdorben wird. Die Bibel lehrt uns ein anderes Menschenbild. Seit dem Sündenfall der ersten Menschen hängt uns allen das Böse an wie eine Erbkrankheit, eine Seuche, die wir nicht loskriegen, die wir ohne unseren Heiland nicht loskriegen. Die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer, Brief, Kapitel 3. Oder, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, Matthäus 15. Das heißt, Gott hat zwar ursprünglich eine Welt ohne Sünde und Gewalt geschaffen. Gott hat das Böse nicht gewollt. Aber heute sieht die Welt leider anders aus. Wir Menschen haben sie durch unsere Auflehnung gegen Gott verdorben. Damit die Bosheit in dieser Welt nicht überhand nimmt, schreitet Gott immer wieder mit seinen Strafgerichten ein. Ein besonderer Fall ist etwa die Sintflut oder auch der Untergang von Sodom und Gomorra. Wir hören noch davon. Und er legt Regeln fest für die geordnete Anwendung der Gewalt, zum Beispiel durch die Obrigkeit. Man spricht von dem sogenannten Gewaltmonopol der Obrigkeit. Nur sie hat das Recht, Gewalt anzuwenden, weil nicht der Einzelne in seinem subjektiven Zorn über Vergeltung und Strafe entscheiden soll, wie das bei der Lynchjustiz der Fall ist. Der Regierung hat Gott die Ausübung nötiger Gewalt aufgetragen, vergleiche Römer 13, die Gewalt über ihn hat. Niemand wird der Obrigkeit verbieten wollen, dass sie ihre Bürger schützt, zur Not auch mit Gewaltmaßnahmen. Wenn ein Scharfschütze der Polizei beispielsweise einen Bombenattentäter durch einen gezielten Schuss ausschaltet, bevor dieser seinen Sprengsatz in der Menschenmenge zünden kann, dann ist das auch Gewalt. Allerdings berechtigte und nötige. Ähnliches gilt im Verhältnis zwischen den Staaten. Manchmal ist es nötig, in anderen Ländern mit militärischer Gewalt einzugreifen, um etwa in einem Bürgerkrieg Schlimmeres zu verhindern. Das mussten zum Beispiel die deutschen Pazifisten, wie etwa die Grünen unter Joschka Fischer, in den 1990er Jahren lernen, als NATO-Truppen schlichtend in den Balkankonflikt eingreifen mussten, um Schlimmeres zu verhindern. Solche Eingriffe sind immer ein äußerst extremes Mittel, das leider auch missbraucht werden kann, wie etwa der von Präsident George Bush Jr. ausgelöste Zweite Golfkrieg gezeigt hat, wo leider mit falschen Argumenten und falschen Geheimdienstergebnissen gearbeitet worden ist. Wir sind beim dritten Punkt, verschiedene Formen von Gewalttexten in der Bibel. Um die biblischen Gewalttexte richtig einordnen zu können, verstehen zu können, müssen wir zunächst fragen, um welche Form von Gewalt es sich an der entsprechenden Stelle handelt. Da gibt es durchaus Unterschiede. Ein erstes, die Beschreibung von Gewalt kann vorliegen, ohne dass sie gebilligt wird. Die Bibel singt nicht etwa ein Loblied auf ihre Helden. Sie beschreibt sehr nüchtern und realistisch auch die Schandtaten ihrer Protagonisten, wie etwa Davids oder Jakobs. Dabei wird immer wieder auch von Gewaltakten berichtet, die ausdrücklich verurteilt werden und eine Bestrafung durch Gott nach sich ziehen. Denken wir etwa an den ersten Brudermord in 1. Mose 4 oder an die heimtückische Beseitigung von Bathsebas Mann Uriah durch David in 2. Samuel 12. Da folgt die Strafe auf dem Fuß mit etwas Verzögerung. Ein zweites ist zu beachten, es gibt von Gott angeordnete Gewalt als Strafe. In den Gesetzesvorschriften, die Mose im Auftrag Gottes dem Volk Israel zu verkünden hatte, sind zum Teil drastische Strafen vorgesehen. So heißt es zum Beispiel, wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Das ist Todesstrafe. Auch auf Ehebruch stand damals die Todesstrafe durch Steinigung. Wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat, so sollen beide sterben, der Mann und die Frau, der er beigewohnt hat, so sollst du das Böse aus Israel wegtun. In einer Zeit, in der die Todesstrafe von vielen als inhuman abgelehnt wird und deshalb in den meisten Ländern abgeschafft worden ist, stoßen solche Strafen leicht auf Unverständnis. Aber wir dürfen frühere Zeiten nicht einfach mit unserer Brille sehen oder mit unserem Maßstab messen wollen. Damals beruhte das Strafrecht noch im Wesentlichen auf dem Abschreckungsgedanken. Durch drastische Strafen sollen andere von gleichen Vergehen abgehalten werden. Das ist zum Beispiel auch der Fall bei Gottes Strafgericht über Sodom und Gomorra, 1. Mose 19. Gott vernichtet diese Städte im Tal Siddim, weil ihre Sünden zum Himmel schreien. Abrahams Fürbitte zeigt aber, dass Gott bereit gewesen wäre, diese Städte zu verschonen, wenn sich nur 10 Gerechte, 10 Gottesfürchtige darin gefunden hätten. Ähnliches gilt für die Sintflut. Nachdem sich fast die gesamte Menschheit von Gott und seinen Geboten abgewendet hat, sieht er sich genötigt, einen radikalen Schnitt zu setzen, der einen Neuanfang mit Noahs Familie möglich macht, 1. Mose 6 bis 8. Fast alle Menschen von der Erde zu vertilgen, ist ein äußerst brutaler Eingriff. Aber dadurch soll verhindert werden, dass sich die Menschheit selbst völlig zugrunde richtet und nicht einmal Gottes Heilsplan durch den kommenden Erlöser verwirklicht werden kann. Wir hatten in der Handreichung im Ende letzten Jahres mehrere Artikel, in denen die Sintflutgeschichte etwas ausführlicher ausgelegt worden ist. Lohnt sich einmal zu vergleichen. Solche schweren Strafgerichte treffen immer wieder gerade auch das von Gott auserwählte Volk Israel, wie die anfangs erwähnten Beispiele vom goldenen Kalb oder der Rotte Korach zeigen. Die Bibel warnt auch uns Christen als neues Gottesvolk ausdrücklich, dass das Gericht Gottes am Haus Gottes beginnt, 1. Petrus 4. Oder wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Dann ist als drittes zu nennen in diesem Zusammenhang Gewalt, die den Israeliten von anderen Völkern angetan wird. Das Alte Testament berichtet auch immer wieder, welche Gewalt den Israeliten von anderen Völkern angetan wurde. Da heißt es etwa, die Chaldäer aber nahmen den König Zedekia gefangen und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla und sprachen das Urteil über ihn. Und sie erschlugen die Söhne Zedekias vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn nach Babel. 2. Könige 25. Dabei muss man den Blick behalten, dass Israel solche Strafgerichte durch seinen Ungehorsam und Götzendienst selbst verschuldet hatte. Immer wieder ließ es Gott zu, dass die Feinde über sein Volk herfielen und ihm schwer zu schaffen machten, wie etwa im Buch der Richter zu lesen ist, wo solche Zeiten der Bedrängnis ja manchmal mehr als 20 Jahre andauern. Gott erlaubt es solchen Nachbarvölkern, ja er fordert sie sogar dazu auf, sein auserwähltes Volk zu piesacken, zu quälen. Das sollte dazu dienen, dass die Israeliten ihre Fehler erkannten und zu Gott umkehrten. Mancher Prophet hat darüber geklagt, wie Gott so grausam sein kann, derart üble Feinde ins Land zu schicken und sie als Zuchtrute gegen Israel zu benutzen. Das ist sehr schön bei Habakuk lesen, der da seine Gedanken darüber hat und in Anfechtung ist. Oder auch bei Jeremia. Wie kann Gott das zulassen, solche Feinde ins Land zu schicken? Ein viertes ist noch zu bedenken, es gibt auch Kriege im Auftrag Gottes im Alten Testament. Das ist Gottes Strafgerichte, vor allem auch, dass sich Gottes Strafgerichte vor allem auch gegen sein eigenes Volk richten, widerspricht jedenfalls der anfangs erwähnten Theorie vom gewalttätigen Monotheismus, der den angeblich friedlichen Polytheismus nach und nach verdrängt haben soll. Aber auch das gibt es im Alten Testament, Kriege, die Gott den Israeliten befiehlt und die sich gegen andere Völker richten. Dies ist vor allem bei der Eroberung des Landes Kanaan der Fall, wie sie uns im Buch Josua ausführlich beschrieben wird. Der Krieg und die Vernichtung dieser 7 kanaanitischen Völker war ausdrücklich von Gott befohlen. Da heißt es in 5. Mose 7, wenn dich der Herr dein Gott ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. Wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Da bleibt nichts leben, ja. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht ihren Söhnen geben und ihre Töchter für eure Töchter sollt ihr nicht eure Söhne nehmen. Denn sie werden eure Söhne von mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen, so wird dann der Zorn des Herrn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Die Vollstreckung des Banns bedeutete die Tötung von allen Männern, Frauen und Kindern, ja sogar den Tieren. Der Bann soll zum Ausdruck bringen, dass Personen und Sachen der Verfügungsgewalt des Menschen entzogen werden. Sie gehören Gott allein. Deshalb dürfen die Menschen nicht, wie damals üblich, als Beute dürfen sie nicht als Beute an die Sieger verteilt werden. Das ist bei der Geschichte mit Saul der Fall gewesen, ja, dass man eben nicht einfach etwas abzweigen darf, sondern es gehört alles Gott und deshalb soll es alles umgebracht werden. Deshalb nennt das Alte Testament solche Kämpfe Kriege des Herrn. Es ist allerdings dabei zu beachten, dass es da nicht um einen heiligen Krieg geht, wie etwa bei dem Dschihad der Moslems, wo den Moslems aufgetragen ist, überall und jederzeit die Ungläubigen zu bekämpfen. Im Gegensatz dazu sind die biblischen Kriege des Herrn, wie sie heißen, immer im konkreten Fall von Gott befohlen und auf klar umrissene Feinde beschränkt. Und sie haben jeweils eine entsprechende Begründung. Man fragt sich natürlich, warum Gott so drastische Maßnahmen anordnet. Dafür gibt es verschiedene Gründe, die man nennen kann. Der erste Grund, der da zu nennen ist, ist die sogenannte Ansteckungsgefahr. Es bestand die akute Gefahr, dass sich die Israeliten vom Götzendienst der Kanaaniter anstecken ließen, wenn sie mit ihnen zusammen wohnten. Zum Götzendienst der Kanaaniter gehörte ja zum Beispiel die blutige Opferung von Kindern, die den Israeliten strengstens verboten war. Wo es den Israeliten nicht gelang, die heidnischen Völker auszuschalten, führte das zur religiösen Kooperation mit den Heiden, was dann wiederum Gottes Strafen nach sich zog. Das ist eine Gefahr, die bis heute besteht, wo Christen, wo Kirchen auf engstem Raum zusammenleben mit anderen Glaubensrichtungen und Religionen, führt es leicht zur Vermischung mit anderen Religionen, weil man Toleranz nicht von Akzeptanz unterscheidet. Toleranz heißt, dass ich etwas ertragen kann, etwas dulden kann, dass ich dulden kann und ertragen kann, dass einer neben mir einen anderen Glauben hat. Man kann niemanden zu einem Glauben zwingen. Ja, ist aber ein Unterschied zur Akzeptanz. Die meisten Leute verwechseln heute Toleranz mit Akzeptanz. Sie meinen, Akzeptanz wäre das, was geboten ist. Das heißt, alles anzunehmen, was andere lehren und tun. Ja, und es genauso zu machen wie die anderen. Das ist ein Unterschied. Ja. Tolerant kann man sein als Christ und sagen, ich kann das ertragen, dass es Moslems gibt oder dass es Hindus gibt oder was weiß ich oder andere Konfessionen gibt. Das kann ich ertragen. Aber das heißt nicht, dass ich das alles übernehmen muss und gut finden muss, was andere machen und es genauso machen muss. Wir sollen nicht Andersgläubige vernichten, aber wir sind ihnen das Zeugnis der Wahrheit über den lebendigen Gott schuldig. Das ist das eine, die Ansteckungsgefahr. Das zweite ist, die Vorgeschichte ist zu bedenken. Die Vernichtung der Kanaaniter hatte eine Vorgeschichte, die man nicht übersehen darf. Gott hat Abraham und seine Nachkommen in dieses Land geschickt, dieses Land Kanaan, um diesen Völkern den wahren Gott zu verkünden. Und er hatte Abraham versprochen, dass seine Nachkommen dieses Land später besitzen sollten. Die Erzväter bauten deshalb dort Altäre in diesem Land und riefen den Namen des Herrn aus. 1. Mose 12, Vers 8, das ist eine Stelle, wo es auf die Übersetzung ankommt. Da steht in den heutigen Bibelausgaben, auch in der revidierten Lutherbibel, sie riefen den Namen des Herrn an. Das ist das Gebet. Ja, natürlich haben sie den Namen des Herrn angerufen, haben gebetet. Aber an den Altären haben sie den Namen Gottes ausgerufen. Deshalb übersetzt Luther dort, sie predigten den Namen des Herrn. Sie haben verkündigt. Sie haben den wahren Gott ihrer Umgebung versucht nahezubringen. Das macht der hebräische Text eigentlich sehr schön deutlich. Leider ließen sich die anderen Völker dadurch nicht von ihrem Götzendienst und ihrer Bosheit abbringen. Deshalb sprach Gott später durch Mose, denn du kommst nicht herein in ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens willen, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen vor dir, damit er das Wort halte, das er geschworen hat, deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. Wenn sich die Kanaaniter zum wahren Gott bekehrt hätten, nach der Predigt Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann hätten sie in dem Land wohnen können, mit Israel zusammen. Aber sie haben es nicht getan. Bis auf Ausnahmen, ja. Das dritte ist der Heilsplan Gottes, den man da im Blick haben muss. Man muss an den Heilsplan Gottes denken, wenn man verstehen will, warum Gott gerade dieses Land haben wollte. Warum er sein Volk in dieses Land schickt. Er holt den Abraham da unten aus Ur, das ist im südlichen Irak, praktisch am Persischen Golf, und schickt ihn dort oben nach Norden und dann in das Land Kanaan. Warum? Es ging darum, durch das Volk Israel den rettenden Heiland in die Welt kommen zu lassen. Durch ihn sollte wahr werden, was Gott schon Abraham zugesagt hatte. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, also alle Menschen. Mit Recht sagt der Herr Christus im Neuen Testament, das Heil kommt von den Juden, Johannes 4. Um aber die Botschaft vom wahren Gott und rettenden Erlöser möglichst breit in die Menschheit zu streuen, war dieses kleine Land Palästina geeigneter als jedes andere. Hier stießen die Kulturkreise des Westens, Griechenland, des Ostens, Babylonien, Persien, Indien und des Südens, Ägypten, Afrika, aufeinander. Das war der Knotenpunkt, ja, wo sie aufeinander stießen. Über diese schmale Landbrücke, die da an der arabischen Wüste vorbeiführt, am Mittelmeer, an der Mittelmeerküste, führten die wichtigsten Handelsrouten und auch die Kriegsheere der Eroberer zogen immer wieder dort entlang, vom Norden nach Süden und vom Süden nach Norden. So konnte die Nachricht vom Glauben Israels an einen wahren Gott bestens mit anderen Völkern in Kontakt gebracht werden. Das war die Absicht offenbar, warum Gott dieses Land gewählt hatte. Und dann ist noch zu beachten, es gab auch alte Rechnungen, die zu begleichen waren. Gott handelt bei diesen Kriegen, die er den Israeliten befiehlt, öfters so, um eine sogenannte alte Rechnung zu begleichen, die noch offen war. Da wird den Feinden der Israeliten, die sich ihnen in einer schwierigen Phase des Auszugs oder Landnahmen in den Weg gestellt haben, ihre Bosheit vergolten. Dies war etwa der Fall, als Saul gegen die Amalekiter zu kämpfen hatte und den Bann an ihnen vollstrecken sollte. Da muss man ja zurückschlagen und sehen, woher kennen wir die Amalekiter, wo sind sie schon vorgekommen. Die Amalekiter waren mit einem riesigen Heer von 100.000 Leuten über die Israeliten hergefallen, über die Nachhut der Israeliten, genauer gesagt, noch ehe diese auf ihrer Flucht den Berg Sinai erreichten. Mose hatte mit seinen zum Gebet erhobenen Händen, gemeinsam mit Aaron und Hur, diesen Sieg mit errungen. Damals sprach Gott sein Urteil über die Amalekiter. Der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in das Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Ähnliches geschah später, als Israel von Gott in den Krieg gegen die Moabiter geschickt wurde. Sie hatten, obwohl mit Israel verwandt, die Israeliten durch Bileam am Durchzug durch ihr Land hindern wollen und sie am Baal Peor zur Unzucht und zum Götzendienst verführt. Dass Gott solche Schandtaten später heimsuchte, bestätigt das Sprichwort: Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Und es gibt schließlich noch, das ist ein letztes, es gibt schwer zuzuordnende Gewalt, schwer einzuordnende Gewalt. Auch wenn uns die Gewaltakte abschrecken, von denen wir bisher gehört haben, so kann man doch einiges zu ihrer Begründung heranziehen. Aber es gibt auch Äußerungen in der Bibel, die uns sehr befremden. So etwa, wenn in Psalm 69 um die Vernichtung der Feinde gebetet wird. Da heißt es, ihr Tisch werde ihnen zur Falle, zur Vergeltung, zum Strick. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Hüften lass immerfort wanken. Gieß deine Ungnade über sie aus, und dein grimmiger Zorn ergreife sie. Ihre Wohnstatt soll verwüstet werden, und niemand wohne in ihren Zelten, denn sie verfolgen den, du geschlagen hast, den du geschlagen hast. Man hat diesen Psalm wegen dieser Aussagen als einen Rachepsalm bezeichnet. Aber das trifft die Sache nicht gut, dieser Ausdruck. Denn den einzelnen Verse aus diesem Psalm hat Jesus selbst im Neuen Testament verwendet und auf sich bezogen. Etwa wenn er den Vers anführt: Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Oder sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Es handelt sich also um ein Gebet des Messias, der auf dem Weg zu unserer Erlösung unmenschliche Qualen erdulden musste. Noch mehr Unverständnis ruft aber etwa hervor, wenn es im Psalm 137, Vers 9 heißt: Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Also nochmal die Geschichte mit dem auserwählten Land, mit dieser Landbrücke, die da zu sehen ist. Und wohl dem, der die jungen Kinder am Felsen zerschmettert. Da fragt man sich schon, wie kann ein so verstörender Satz in der Bibel stehen? Auch hier hilft es ein wenig, wenn man den Zusammenhang dieses Psalms beachtet. Er ist in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Der Psalmbeter hat die Zerstörung von Jerusalem durch die Babylonier 586 miterlebt. Nach der Erstürmung der Stadt wurde die ausgehungerte und Bevölkerung brutal misshandelt und umgebracht. Wer überlebte, wurde als Sklave deportiert. Aus dieser Gewalterfahrung heraus entstanden die Formulierungen des Psalms. Gott hat die Babylonier, wie auch andere Eroberer, benutzt, um sein Volk Israel für seinen Ungehorsam zu bestrafen. Dabei waren sie Werkzeuge in Gottes Hand. Aber sie haben mit ihrer Grausamkeit das Strafmaß weit überzogen. Deshalb bittet der Psalmbeter Gott um Vergeltung. Gott soll den Feinden ihre Schandtaten nicht durchgehen lassen. Was ja später auch geschieht, als Gott selbst etwa die Babylonier durch die Perser zur Ordnung rufen lässt. Was an diesen Bitten um Rache, besser gesagt um Vergeltung, in den Psalmen auffällt, ist die Tatsache, dass der Psalmbeter sich nicht selbst rächen will. Er will nicht selbst Justiz üben, sondern die Sache Gott anheimstellen. Er tut damit das, was Paulus auch uns Christen rät, nämlich aus dem Alten Testament zitiert: Rächt euch selbst nicht, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Damit sind wir beim letzten Punkt. Das Geheimnis Gottes, sein Zorn und seine Liebe. Der Zorn Gottes und seine zeitlichen wie ewigen Strafen lassen sich aus unserer menschlichen Perspektive nicht erklären. Er ist ein heiliger Gott, von dem wir nicht verlangen können, dass er uns alle seine Gedanken offenbart und verständlich macht. Durch Jesaja sagte uns einmal ausdrücklich: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Die Bibel sagt uns auch, dass Gott gerecht ist in all seinem Tun, auch in seinen Gerichten. Es bleibt ein tiefes Geheimnis, wie Gott mit der abgründigen Bosheit der Menschen umgeht. Die für uns offenen Fragen werden wohl erst in der Ewigkeit ihre letzten Antworten finden. Dazu gehört unter anderem die verstörende Tatsache, dass Gott bei seinen irdischen Strafgerichten auch unschuldige Kinder sterben lässt. Nach dem Empfinden des modernen Menschen ist das unmenschlich, inhuman. Aus der Perspektive Gottes stellt sich das anders dar. Vor ihm ist kein Mensch ganz unschuldig. Auch die kleinen Kinder werden schon mit dem Erbschaden der Sünde geboren, das heißt mit dem Hang, gegen Gott zu rebellieren. Deshalb sind sie genauso dem Strafgericht Gottes unterworfen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Schöpfung insgesamt, also auch für die Tiere. Sie haben unter der Sünde des Menschen zu leiden, wie Paulus im Römerbrief einmal sagt, Römer 8, 20. Die Kreatur leidet darunter und sehnt sich nach der Erlösung. Als Sünder haben wir alle den sofortigen Tod verdient. Das ist ja das Auffällige in 1. Mose 2, als Gott dem Adam sagt: Wenn du sündigst, wirst du dieses Tages sterben. Wirst du heute sterben noch, an diesem Tag. Adam ist damals nicht an diesem Tag gestorben und auch uns lässt Gott nicht sofort sterben, wenn wir sündigen, obwohl er das eigentlich so gesagt hat, sondern er hat so viel Geduld mit uns, dass er uns Zeit lässt zur Umkehr, zur Buße. Er lässt uns unser ganzes Leben noch, bis dass wir umkehren können. Es steht uns Menschen auch nicht zu, Gott deshalb Vorhaltungen zu machen oder ihm Ungerechtigkeit vorzuwerfen. Es gilt, was der Prophet Jesaja einmal bekennt: Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer: Was machst du? Und sein Werk: Dein Tun ist ungeschickt. Jesaja 45, 9. Wir sollten uns vielmehr über das wundern, was Gott zu unserer Erlösung getan hat. Es ist Ausdruck seiner unbegreiflichen Liebe, dass er an seinem Sohn Jesus Christus das Gericht vollstreckt, das wir als erbärmliche Sünder alle verdient hätten. Er liefert seinen Sohn dafür den gewalttätigen Menschen aus, die ihn auf grausamste Weise umbringen. Der Sohn Gottes trägt am Kreuz die Strafe, die wir Sünder verdient hätten. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, sagt Jesaja. Wer dieses stellvertretende Opfer des Gottessohnes im Glauben für sich in Anspruch nimmt, geht nicht länger unter der Gewalt und Todesherrschaft, lebt nicht länger unter der Gewalt und Todesherrschaft des Teufels. Dieser scheint zwar bei der Kreuzigung seinen größten Triumph zu feiern, aber er erlebt kurze Zeit später durch die Auferstehung Jesu seine endgültige Niederlage. Der Auferstandene ist der Anfangspunkt, der Erstling der neuen Schöpfung, die diese vergängliche Welt ablösen wird. In der neuen Welt Gottes gibt es keine Gewalt mehr, keine Schmerzen und alle Sünden sind endgültig beseitigt. Dass Jesus im Neuen Testament seinen Jüngern und Nachfolgern gebietet, ihre Feinde zu lieben, das hängt mit dieser Zukunftsperspektive zusammen, in der er sagt: Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben nicht mehr im alten Bund, wo Gott seine Strafen zum Teil durch sein auserwähltes Volk vollstrecken ließ. Mit der Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn hat die neue Weltzeit begonnen. In den Herzen der Christusgläubigen regiert Gottes Geist. Deshalb weist Jesus seine Jünger zurecht, als sie in alttestamentliches Denken zurückfallen wollen und auf die Samariter Feuer vom Himmel herabwünschen. Da fragt er die Jünger: Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Wir sollen nicht mit dem Schwert, mit irdischen Waffen für unseren Glauben kämpfen, sondern mit der geistlichen Waffenrüstung. Mit der geistlichen Waffenrüstung, von der Paulus in Epheser 6 spricht. Ja, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen kann man auch so verstehen, dass Gott in der Zeit des neuen Bundes den Unglauben und die Bosheit aus dieser Welt nicht mehr ausrotten will, so wie bei der Sintflut, sondern erst beim jüngsten Gericht darüber befinden wird, wer auf ewig verworfen wird. Bis dahin läuft die Zeit des Heils, die allen Menschen die Umkehr und Vergebung der Sünden anbietet. Nutzen wir doch diese Zeit.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de